heute Nachmittag wollen wir in die Bibel, das Wort Gottes, hineinblicken. Was wir für einen Sonntag haben, haben wir im Einleitungswort schon gehört. Und heute Vormittag auf dem Weg in die Versammlung da in Remstal, da habe ich so einer Radiopredigt zugehört. Es war ein höherer Kirchenbeamter und Würdenträger. Der hat gerade über die Trinität hat er dann so gesprochen. Naja, gut, das kann ich liegen lassen. Ich muss mich nicht als Kritiker aufstellen hier und das anmaßen. Aber etwas hat er gesagt, das hat mir so gefallen. Vielleicht hat es der eine oder andere gehört, der Begriff, die Trinität. Das ist ja, die Kirche lehrt ja so, Gott, Vater und Sohn, eins und eins und eins ist eins und ist doch drei. Das ist für Rechner nicht so ganz zu verstehen. Sind's drei oder sind's eins? Naja, hat er dann erklärt, das geht nicht immer gerade so mit den Gesetzen des Rechnens. Und das hat mir gefallen. Dann hat er gesagt, nehmen wir mal ein Kleeblatt, nicht gerade ein vierblättriges Kleeblatt. Das normale, das hat drei Blätter. Es hat einen Stamm und einen Stiel, gell? Ist eins. Man hat doch drei Blätter, daher dann auch so der Begriff Dreifaltigkeit, der dreifältige Gott, der eine Gott, der in dreifältiger Weise sich geoffenbart hat. Gott als Schöpfer und als Sohn, als der Mensch gewordene Gott und als der Heilige Geist, der alles wirkt und alles ausführt. War schön. Heute Nachmittag über einen Mann, der in ganz besonderer Weise von diesem Heiligen Geist geleitet und geführt wurde. Ich komme noch auf seinen Auftrag zu sprechen, auf die Funktionalität, die ihm zugewiesen wurde, und auf die Praxis seiner Wirksamkeit. Dazu lese ich aber aus Philipper Kapitel 1. Die Verse 12 bis 18, Philipper 1, Vers 12 bis 18. Ich will euch aber mitteilen, Brüder, dass die Lage, in der ich mich befinde, sogar noch zur Förderung des Evangeliums gedient hat. Denn es ist bei der ganzen kaiserlichen Leibwache und auch sonst hin und her bekannt geworden, dass ich nur um Christi willen gefangen bin. Auch ist die Mehrzahl der Brüder im Herrn infolge meiner Gefangenschaft hier zuversichtlicher geworden und wagt es furchtlos und kühn, das Wort Gottes zu sagen. Einige zwar tun dies auch von Neid und Streitsucht getrieben, andere aber verkündigen als Herolde Christus aus lauterer Gesinnung. Diese tun es aus Liebe. Sie wissen ja, dass ich gefangen liege, nur um mich wegen des Evangeliums zu verantworten. Jene aber predigen Christus aus Parteiinteresse, nicht lauteren Sinnes, in der Meinung, es werde mir dies meine Gefangenschaft erschweren. Was macht das aber? Es wird doch in jedem Fall, sei es unter einem Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich und werde ich mich auch freuen. Jetzt um die große Aufgabe, den großen Auftrag, den dieser Mann bekommen hat, mit ungeheurer Auswirkung ein bisschen darzustellen, will ich eine andere Aussage, die von ihm kommt, einmal vorausschicken. Bei einem Beamten gegenüber, hohen Beamten gegenüber, hat er dann erklärt, dass er dazu berufen sei, Christus zu bezeugen. Und dazu sei er schon im Mutterleibe auserwählt worden. Da habe ich darüber nachgedacht. Über den Mutterleib könnte man sehr viel sagen. Der Psalmist sagt auch, du kennst alle meine Tage, mein Werden im Mutterleib. Was da in der Welt so geschieht, das will ich jetzt nur kurz andeuten, es ist nicht mein Thema. Wie da eingegriffen wird im Mutterleib, in medizinischer Weise, mit ganz böser Absicht, um Beschwerden und vielleicht Schmerzen von sich abzuhalten, wie da keimendes, entstehendes Leben gemordet wird, wo Gott doch geschaffen hat in seiner ewigen Weisheit. Unvorstellbar für mich, wenn das in meinem Fall geschehen wäre. Unvorstellbar für mich, wenn das da beim Apostel Paulus geschehen wäre. Er konnte also sagen, ich danke Gott, dass er seine Hände über mich gehalten hat, meine Tage im Mutterleib gezählt hat bis ans Ende und dass ich zum Bündlein der Lebendigen gehöre und dass ich mit meinem Leben, das Gott erhalten hat bis zu dieser Stunde, nicht ein Fluch für diese Erde und die Menschheit sein muss, wie so manch ein anderer Mensch, sondern dass ich ein Segen sein darf. Er war auserwählt dazu, dass das Evangelium zu uns nach Europa kommen sollte. Dazu hat ihn Gott wunderbar zubereitet, von Mutterleib an. Ja, als er dann als kleines Kind geboren war, hilflos und pflegebedürftig war. Ich weiß nicht, ob Vater und Mutter sich über ihn gefreut hatten, ob Not da gewesen ist, was sie erbringen mussten, um dieses Leben zu erhalten, wie seine Ausbildung, seine Berufswahl gewesen ist. Da habe ich nicht genug Einblicke, um detailgenau das alles zu erklären. Nur eines weiß ich, dass auch eine fehlgeartete religiöser Einfluss in seinem Leben begonnen hatte. Und er durch religiöse Fehlentwicklung und keine guten Einflüsse zu einem Pharisäer, zu einem Radikalen geworden ist, der kein Mitleid, kein Einfühlungsvermögen für andere Andersdenkende gehabt hat. Der hat das fertiggebracht, der konnte Mütter aus der Familie herausreißen, er konnte den Mann der Familie wegnehmen, Kinder wurden dadurch geschädigt. In der Meinung, er würde Gott dienen. Ich nenne das schlicht und einfach furchtbare religiöse Fehlentwicklung, nenne ich das. Aber dazu war er ja nicht ausersehen. Er sagt ja selber, er ist von Mutterleib aus dazu ausersehen. Also ist der Gott, der ihn geschaffen hat, in sein Leben hineingetreten, um seinem Leben eine ganz andere Richtung zu geben. Ich weiß nicht, ob Gott in dein Leben eingetreten ist, um auch dir eine ganz andere Entwicklungsrichtung zu geben. Es soll nicht Anmaßerei und Wichtigtuerei sein, wenn ich behaupte, durch Gottes Güte und Gnade ist das bei mir geschehen, dass Gott in mein Leben hineingetreten ist. Sonst wäre ich nicht Missionar und Evangelist geworden. Ich wäre nicht hier heute Nachmittag, vielleicht wäre ich irgendwo in einem Stadion oder würde vor dem Bildschirm sitzen, aber nun hat es Gott so gemacht, dass ich hier stehen darf vor euch und sagen darf, ich verstehe etwas, wie Gott Menschen beruft, wie er in ihr Leben hineinwirkt und warum er Menschen beruft, warum er solch etwas macht. Gott wollte am liebsten, dass allen Menschen geholfen würde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb das Evangelium. Jesus ist gestorben, um die Sünde der ganzen Menschheit hinwegzunehmen, um diese frohe Botschaft weiterzubringen, brauche Menschen, die sich dafür hergeben, die keine Zeit scheuen, kein Geld scheuen, kein Mittel scheuen, keine Unbequemlichkeit scheuen, sondern diese große Liebe unseres Gottes dann den Menschen bringen. Nicht mit der Absicht, Mitglieder zu machen und zahlende Mitglieder zu bekommen, sondern dass dem Menschen wirklich geholfen werde und er Friede und Freude haben kann, ohne dass der bevorzugte Fußballverein Weltmeister wird. So musste Gott ihm begegnen. Er hat ihn nicht so gelassen. Und Gott ist ihm gründlich begegnet. Und die Absicht, die Gott mit ihm gehabt hat, ist so schön. Die hat er ihm zunächst gar nicht sagen können. Denn der musste erst einmal die Erkenntnis, dass sein Leben verkehrt und falsch war, verdauen richtig. Der hat 3 Tage Verdauungsprobleme gehabt. Der war so ergriffen und gepackt davon, dass er echt als Experte, als Theologe, als Fachmann Probleme gehabt hat. Und wie Gott ist. Das, was er mit ihm vorhat, das zeigt er nicht ihm selber, damit er angeben könnte in pharisäischer Weise. Einem ganz einfachen Mann, da im Kreise in Damaskus, der Leute, die er gefangen nehmen wollte, nach Jerusalem bringen. Einen von denen, und zwar, ich vermute, fast noch den allereinfachsten, den Ananias, muss ein Beter gewesen sein. Haben wir hier auch Beter? Da sagt der Herr zu ihm, Ananias, ja, ich habe einen Auftrag für dich. Geh da und dahin und da ist ein Mann, und zwar ein Mann mit Namen Saulus, gebürtig von Tarsus, ein Pharisäer. Geh hin und leg ihm die Hände auf. Na, der hat aber einen Schreck bekommen. Ja, Herr, soll ich um einen Kopf kürzer gemacht werden? Zu dem Mann, der ist ja daher gekommen, der sucht ja gerade solche Leute. Herr, willst du mich dem in die Hände spielen? Unterstützt du dem seine fürchterliche Praktiken? Was habe ich von dem allem gehört? Der Herr lässt sich nicht in Diskussionen ein. Geh hin, sag ihm, der Herr schickt mich, der dir begegnet ist. Es ist nicht mehr der alte Saulus von Tarsus. Ananias, an dem ist etwas geschehen, das kannst du noch gar nicht begreifen. Aber wenn du ihm sagst, mich schickt der Herr, der dir auf dem Weg hierher begegnet ist, dann wird er dich nicht umbringen. Und so ging der dahin. Wenn Gott mit einem Menschen ist, ach Geschwister, wenn ein Mensch im Auftrage Gottes steht, nicht als möchte gern Apostel, nicht als möchte gern Prophet, nicht als Großtuer, nicht als Wichtigtuer, schlicht und einfach den Dienst versät, ist so etwas Schönes. Können wir das glauben in der Zeit der Globalisierung? In der Zeit, wo die Technik rasante Fortschritte zu verzeichnen hat? Wo bald alle Menschen miteinander verbunden sein können, über hochentwickelte Technik. Kann ich glauben, dass dieser Gott Menschen befähigt und beauftragt, auch heute noch das Evangelium zu verkündigen? Und diesem einfachen Mann hat er gesagt, das war ein Sadist, der schreckliche Dinge getan. Da sind so viele Familien, die weinen und beten, weil sie einen Angehörigen verloren haben. Und diese Gebete, die sind zu mir gekommen, Ananias. Und du sollst sehen, was ich aus einem Menschen machen kann. so brutal, so gefühlslos, so herzlos gewesen ist. Ich, der große Gott, er ist mir ein auserlesenes Werkzeug, der die Aufgabe hat, nicht irgendeine Produktionsmarke in die Welt zu bringen und zu vermarkten, sondern meinen Namen vor verantwortungsvolle Menschen, vor Könige zu bringen hat, den Heiden zu bringen hat, ein auserlesenes Werkzeug. Und ich will ihm auch zeigen, ich will zu ihm reden, ich will ihm mitteilen, er hat Leid verursacht, jetzt muss er auch bereit sein, Leiden auf sich nicht zu nehmen. Erst hat er es wegen dem Pharisäismus getan und jetzt muss er es um meinetwillen tun. So, das war die Ausgangslage. Und das Ende von dieser Berufung, ja, wenn man Gott verstehen will, muss man die Bibel lesen, Geschwister. Nicht im Stern, nicht im Fokus, nicht in die Illustrierte, da muss man die Bibel lesen. Der Mensch, was hat er für einen Ausgang gehabt? Was hat das Predigen ihm eingebracht? Ich betrachte das ganz sachlich und nüchtern. Die Gefangenschaft hat es ihm eingebracht. Er hat Gefangene gemacht und sie nach Jerusalem geführt. Und er ist auch gefangen worden und ist vor den Kaiser gebracht worden. Wie ein Verbrecher ist er behandelt worden. Und dann hat er auf seine Hinrichtung gewartet. Und dann hat er auch gespürt, es geht nicht mehr lange. Man kann es im Titusbrief, kann man es nachlesen. Die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Jetzt müsste eine dicke Enttäuschung bei diesem Mann vorliegen. Jetzt habe ich das Evangelium gepredigt, habe mich gründlich bekehrt, habe sogar meine alten Freunde, die Synodalen in Jerusalem, zu meinen Feinden gemacht. Ich habe meinen Gehalt verloren und bin ein Geächteter geworden. Und jetzt bin ich als Gefangener da und soll wie ein Verbrecher hingerichtet werden. Ihr lieben Philipper, aus dem Philipperbrief habe ich ja gelesen, ihr Epheser, betet für mich, dass Gott mich da rausholt. Es ist Unrecht, was an mir geschieht. Hast du gedacht? Nicht so hat er Gedanken gehabt. Wisst ihr, was der Gedanken gehabt hat? Die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Und da ist etwas reserviert für mich im Himmel. Eine Krone ist reserviert für mich, die der gerechte Richter. Ich brauche ja nicht erklären, was ich durchmachen muss. Der wird mir die Krone an jenem Tag, es ist der Krönungstag, dort wird's tönen, bei dem Krönen. Gott ist der, es schafft, singen wir. Da wird er die mir persönlich übergeben. Mann, was ist das für eine Ehrung, wenn einer von Jesus selber die Krone dargereicht hat. Und was da so beeindruckend, so gewaltig ist, was er da sagt, nicht mir allein, sondern allen, die auf ihn warten, die seine Erscheinung lieb haben. Geschwister, versteht ihr mich, weil ich das glaube, Weltmeisterschaft hin, Weltmeisterschaft her. Globalisierung hin, Globalisierung her. Er hat meine Sünden genommen, nicht Buddha ist für mich gestorben, nicht die Maria, nicht der Papst, nicht der Mohammed ist für mich gestorben. Jesus hat meine Sünden hinweggenommen und das hat er gründlich getan. Sie stehen nicht mehr vor Gott, er hat sie aus dem Mittel getan. Wenn der mir eine Krone überreichen wird und ich dabei sein darf, weil ich ihn liebe, wer kann die Freude beschreiben? Ein jeder liebe, was er will. Ich liebe Jesus, der mein Ziel. An einer anderen Stelle sagt dieser Mann, nicht, dass ich's schon ergriffen hätte oder in der Tasche habe. Ich jage ihm aber nach dem mir gesteckten Ziel vom Himmel her, ob ich es auch ergreifen möchte, an jeder, der die Gesinnung hat. Geschwister, ich darf euch sagen, in aller Einfachheit und Unkompliziertheit, es gibt auch in unserer Zeit Menschen, die sind von ihm ergriffen. Ob ich es ergreifen möchte, nachdem ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich bin so derb und frage, bist du gepackt von Jesus und von seiner Liebe? Bist du ergriffen von seinem Geist? Kann dein Wort in dein Herz hineindringen? Hast du eine lebendige Erwartung? Wiedergeboren zu einer lebendigen Erwartung. Das war die Krone. Und so war er nach Rom gekommen. Und Jesus, der Herr, hat ihm gesagt, du kommst nach Rom. Es ist der Wille, der Weg Gottes, dass du dahin gerichtet wirst. Ja, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Aber Lob und Dank, dann ist nicht der ewige Tod, sondern eine Krone dahinter. Und so hat er im festen Glauben. Und der Engel Gottes hat ihn begleitet auf dem Weg bis zum Ziele hin. Auch dich begleitet der Engel Gottes, wenn du das Ziel nicht aus den Augen verlierst. Und aufs Ziel ausgerichtet werden müssen wir, liebe Gemeinschaftsgeschwister hier. Ach, wir singen doch miteinander. Jesu, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel, lenk die Tritte, stärk die Schritte, wenn ich Schwachheit fühle. Gott möge uns helfen. Und was mich so erfreut bei diesem Mann hier, wie beurteilt er seine Lage? Er jammert nicht, er klagt nicht, er bittet nicht, betet für mich, dass Gott meine Situation ändern soll. Ich weiß nicht, wie du handelst, wenn du in einer etwas verzwickten Lage bist. Schau, das Wort packt mich so, wenn ich diese Zusammenhänge, die ich genannt habe, betrachte. Ich will euch aber mitteilen, ich bin gefangen hier, die Kost ist miserabel. Die medizinische Versorgung ist gleich null, die Verhöre sind ständig, mein Bett, ach, das ist der Fußboden, und in kalten Nächten habe ich überhaupt gar keine Heizung. Und die Wächter, meine Wächter, die Soldaten, die gucken mich ganz mürrisch an. Nein, das war nicht sein Problem. Ich will euch aber mitteilen, liebe Brüder, dass die Lage, in der ich mich befinde, an der ihr schwache Gläubige euch noch aufhalten könntet. Ja, warum ist der Mann, der sich Gott so hingegeben hat, in solch eine Lage gekommen? Warum hat den Gott fallen gelassen? Warum ist er ein Gefangener? Hat er vielleicht gar etwas verbrochen und verschwiegen? Hat ihn die Vergangenheit eingeholt? Nein, der hat das mit anderen Augen gesehen. Wie sehe ich meine Wehwehchen an, wenn ich älter werde, wenn ich voller Gebrechen bin? Ich weiß, ich stelle derbe Fragen, aber ihr müsst es abfühlen, dass es aus Liebe geschieht, nicht aus Vorwürfe. Er sagt hier die Lage, in der ich mich befinde, sogar noch zur Förderung des Evangeliums gedient hat. Wozu die Gefangennahme, wozu die Verhöre, wozu dieses erbärmliche Leben? Hauptsache, das Evangelium ist gekommen. Paulus war ein Gebundener von den römischen Schergen. Aber das Evangelium war frei, das Evangelium war in die Weltmetropole damals nach Rom gekommen. Ich wünsche, dass das Evangelium nach Brüssel käme und nach Berlin und nicht die Homosexuellen das Wort hätten. Das wünschte ich von ganzem Herzen, aber ich kann's nicht ändern und reden. Denn es ist bei der ganzen kaiserlichen Leibwache, also sogar bei den harten Soldaten, und das waren ja gar keine gewöhnlichen Soldaten. Die mussten Gefangene mit ihrem Leben verantworten. Das waren Menschen, das waren getrillte Leute, wenn ihr versteht, was ich meine, heute Nachmittag. Unter den Hartgesottenen hier hat sich's herausgestellt. Sogar die haben herausbekommen müssen, dass ich genau wie mein Herr unschuldig leiden habe. Dass nicht ein Verbrechen, vielleicht Knabenschändung, Kinderpornografie oder Mord die Ursache dafür ist, sondern dass ich um Jesu Christi da bin. Da war der Engel Gottes, da war Jesus da. Der hat diesen harten Menschen, diesen rücksichtslos denkenden Menschen klar gemacht. Das ist kein übler Verbrecher. Das ist ein ganz anderer hier. Also es ist bekannt geworden, dass ich nur um Christi willen gefangen bin. Die haben herausgefunden, dass ich kein Spitzbube, kein Betrüger bin, sondern um Jesu willen. Ja, da frage ich mich ja, was findet meine Umgebung bei mir heraus? Was findet sie denn bei dir heraus, wenn sie dich beobachtet? Ihr Lieben, das sind schon Worte. Da lohnt sich's, wenn man sich einmal einen Nachmittag frei macht und dann auf Augenlust und Ohrenlust und falscher Begeisterung verzichtet und einmal da drauf hört. Ich habe gebetet, dass Gott euch segnen möchte, liebe Geschwister, um des Willen, dass ihr heute Nachmittag gekommen seid. So stand Jesu, in der Weise stand Jesus zu seinem treuen Diener. Der hat den Leuten, in deren Gewalt er war, klar gemacht, das ist mein Bote, ein Bote des auferstandenen Christus. Auch ist die Mehrzahl der Brüder im Herrn infolge meiner Gefangenschaft hier zuversichtlicher geworden. Ja, das ist ja noch einmal etwas, liebe Geschwister. Noch eine Lektion, die wir lernen dürfen. Weil er im Glauben durchgehalten hat, festgehalten hat, sich von nichts hat erschüttern lassen, haben die anderen, die Brüder, die leicht wackeln und leicht unsicher sind, das gibt's immer wieder. Es gibt Gläubige, jetzt in der Abfallphase gibt solche, bei denen wackelt's. Die sind zuversichtlicher geworden. Oh, da klingelt's aber bei meinen Ohren. Die haben den Paulus beobachtet, haben festgestellt, nein, ob der wenig zu essen hat, ob die Nächte kalt sind, ob es stundenlange Verhöre gibt, ob Verdächtigungen ausgesprochen werden, der bleibt immer dabei, ich bezeuge, dass Jesus Christus dem Tode die Macht genommen hat und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Die waren beeindruckt, wie der Mann zu seinem Glauben stand, wie viel er bereit war, um seines Glaubenswillens auf sich zu nehmen. Die sind zuversichtlicher geworden. Und jetzt klingelt's. Wie ist denn der Anfang des Philipperbriefes? Ich bin desselben in guter Zuversicht, dass der bei euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's fertig machen. Gott steht zu seinem Wort, Gott ist treu, wenn du ihm gehörst, wenn du dein Leben ihm übergeben hast. Gott verlässt die Seinen nie, Lob und Dank. Er hat Zuversicht gelehrt, nicht Pessimismus, auch nicht Optimismus. Optimist oder Pessimist ist bei mir alles Mist. Aber Glaube an den Herrn Jesus, beständiger Glaube an den Herrn Jesus, das beeindruckt mich. Wenn ich ein Mütterlein sehe, die keine akademische Grade hat, das fünfte Rad am Wagen ist, und man sagt, na ja, die Oma ist halt alt, keine Ahnung von der Globalisierung, die kann nicht einmal mit dem Handy richtig umgehen. Die hat Angst vor dem Handy, hat die, aber sie kann beten. Sie bleibt treu im Gebet, das beeindruckt mich. Und dieser Apostel Paulus, der hat das gelehrt und das gelebt, was er gelehrt hat. Wenn man das, was man lehrt, auch lebt, da ist Gott mit dabei. Da wirkt und arbeitet Gott in ganz wunderbarer, herrlicher Weise. Ach, liebe Geschwister, das sind doch einige Punkte, die will ich nicht unterschlagen. Ich kannte einen Missionar. Er war älter als ich. Er hat später mit dem Missionieren begonnen als ich. Viel später. Er hatte ein Leben, ich nenne das ein Egomanenleben. Er hat nur für sich gelebt. Aber dann ist in seinem Alter, ich denke, er war 62 Jahre alt, war in England war es, ein Engländer war es. Dann ist Jesus in sein Leben hineingetreten. Hat nicht so, wie ich das jetzt erkläre, aber sinngemäß ihm klar gemacht. Nelson hieß er. Nelson ist ein englischer Name wie bei uns Müller. Den gibt's wer weiß wie oft. Dort gibt's die Nelsons. Und dieser X-Nelson da, zu dem hat Jesus gesagt, du hör einmal, ich hab etwas für dich da. Du sollst dich nicht immer nur um dich drehen. Ich möchte dein Leben haben. Leb nicht so weiter. Gib dein Leben mir. Dann hat der 62-Jährige sich bekehrt. Und er hat sich gründlich bekehrt. Und dann geschah etwas in seinem Leben. Innerhalb von 3, 4, 5 Jahren ist er schneller gereift und gewachsen, weil er sich ans Wort Gottes gehalten hat. So ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann seid ihr meine rechte Jünger. Er ist reifer geworden mit 3 oder 4 Jahren als andere mit 30 oder 40 Jahren. Und dann kam der Moment, der Auftrag. Ich habe einen Auftrag für dich in Afrika. Und das war so ein großes Verlangen. Das war so ein Brennen wie beim Apostel Paulus. Dann ist er zur Missionsgesellschaft gegangen. Seid ihr bereit, mich einzustellen? Ich will mein Leben dem Herrn Jesus und der Mission zur Verfügung stellen. Sie haben ihn gefragt, ja, wie alt sind Sie? Der war jetzt inzwischen, ich glaube, 66 war er inzwischen. Aha, Sie wollen Rente bei uns beziehen. Ja, so läuft die Mission nicht. Mein Herr, das ist schön, wenn Sie so einen großen Missionsdrang haben. Aber Leute, unter 40 Jahre stellen wir nicht ein, können wir nicht ausschicken. Dann ist er zur anderen Missionsgesellschaft gegangen. Die haben ihn gar nicht zum Direktor vorgelassen. Der ist vorher schon abgewimmelt worden. Dann ist er zur dritten Missionsgesellschaft gegangen. Die haben ihn ausgelacht. Aber der Brand, das Drängen war da im Herzen. Und dann hat er sich aufgemacht, ich weiß nicht mehr genau, waren es $162. Den Mann, von dem ich erzähle, den hatte ich bei mir im Haus gehabt. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle Geschichtlein hier. Mit dem hatte ich selber zu tun. Damals war ich noch nicht Missionar. Aber wie Gott den Mann gebraucht hat, das hat mich beeindruckt. Dann ist er mit seiner, was weiß ich was, 162 Pfund, englische Pfund, ein Schiff hat gearbeitet, damit er sein Essen und seine Überfahrt hatte. Und dann ist er dort ausgesetzt worden, irgendwo da in Westafrika. Und als er nach der ersten Nacht übermüdet aufgewacht ist, dann hat man ihm alles gestohlen. Alles war weg, sein ganzes Bündel war weg, das bisschen Geld, was er noch gehabt hat. Nur das, was er am Leibe gehabt hat. Ihr Lieben, was braucht man, wenn man Jesus verkündigen will? Ihn. Sorget nicht. Es sollte auch keine Tasche mitnehmen. Nicht da mit ein paar hunderttausend Sicherheitsrücklagen im Rücken. Nicht mit ein paar Sponsoren. Und so einer war das. Dann haben ihn eingeboren, weil er so erbärmlich und elend war, aufgenommen. In kurzer Zeit hatte er in Sprachen gelernt und war lieb zu ihnen. Hat nicht mit dem Holzhammer gearbeitet, sondern war gefällig, kleine Dienste. Und dann hat man ihn allmählich um Rat gefragt. Und wo sein Rat gefragt gewesen ist, wo alle gespürt haben, der Mann will uns helfen, das ist nicht noch ein zusätzlicher Ausbeuter, der da gekommen ist, der will uns helfen. Da gingen die Herzen auf. Der hat 300, über 300 Gemeinden hat er gegründet. Ein Freund von mir, der auch Missionar war, der war dort und hat bestätigt und hat gesagt, jawohl, der ist jetzt inzwischen beim Herrn, aber wir haben da Gemeinden getroffen, freie Gemeinden. Und das Evangelium ist dahin gedrungen. Das waren Leute, die haben einen Ruf gehabt. Nicht möchte gern Missionare. Was heute so läuft, da braucht irgendwo ein Erdbeben oder eine große Flut sein. Da kriegst du Briefe, da sind 10, 20, 30 Leute. Wir sind Abenteurer, Missionsabenteurer. Die fliegen dahin und wollen spenden. Ja, da muss man helfen. Und da haben sie die Zahlkarten schon dabei und da wird gespendet. Man kennt sie nicht richtig. Sie haben einen Flug in die Katastrophengebiete gemacht und sind den wirklichen Helfern womöglich noch im Wege gewesen. Und etwas übrig geblieben ist auch. Nicht so, ihr Lieben. Es muss Jesus zu jemandem geredet haben. Und du brauchst gar nicht nach Afrika, um Missionar zu sein. Wir haben schrecklich viel Afrika hier. Dort in der Mission, wo ich war, in Tschad und Ostkamerun, da habe ich schwarze Leute, Leute gesehen mit schwarzer Haut und mit einem weißen Herzen. Und hier habe ich viele weiße Leute gesehen, ja, mit weißer Haut, ganz klugem Kopf. Und inwendig waren sie ganz, ganz schwarz. Du kannst Missionar sein, da wo du bist, da wo du stehst. Da kannst du Missionar sein. Und es sollte nur sein, die Liebe Christi, die dringt uns also. Ja, noch so einen Fall, der ein brennendes Herz hatte, bei dem auch die Umgebung feststellen musste, dass Jesus mit ihm ist. Das ist mein Dolmetscher, der vielleicht, was weiß ich, paar hundert Dienste, die ich da hatte, übersetzt hat, bei tausenden von Leuten, die ich da erreicht hatte, zur Ceausescu's Zeit in Rumänien. Mein lieber Bruder Klaus kennt ihn, den Georg. Der hat ein Jahr lang hat er im Schweinestall gewohnt, dass er sich schämt zu sagen, ist hinausgeworfen worden von der Stadt polizeilich. Er blieb aber, hat gebetet für die Leute, war gefällig, wo er nur konnte, hat von keinem etwas beansprucht, hat so bescheiden gelebt, ist ein Null geworden ist er. Und dann hat sich die große Eins vor ihn gesetzt, das war Jesus. Dann haben sich Leute bekehrt. Und der Bürgermeister, der ihn polizeilich rausgeschmissen hat von der Stadt, war schon in der Gemeinde, hat veranlasst, dass sie im Eingang bei der neuen Kapelle eine Lampe bekommen, ist hin und wieder da gewesen. Und inzwischen hat er drei größere Gemeinden und fünf kleinere Gemeinden. Und eine, die will ich herausgreifen, um bei meinem Thema zu bleiben. Da ist er hingegangen, da waren zwei, drei gläubige Familien und wollte dort auch eine Gemeinde aufbauen. Wir haben nur Vermutungen, wer dahinter steckt, vermummte Gestalten, haben ihn dann überfallen, als er heimreisen wollte. Und drei, vier Leute, die mit dabei gewesen sind, ordentlich verprügelt, krankenhausreif schlagen lassen. Vor drei oder vier Jahren war der Klaus und ich dort, da hat er mir gesagt, das ist die Gemeinde, wo wir verprügelt worden sind. Und ich hatte ihm angerufen, nachdem er so ordentlich Schläge bekommen hatte. Ja, sag ich, mein lieber Bruder, wie geht's? Treuherzig, es hat wehgetan, aber ich würde mich noch einmal verprügeln lassen, wenn eine Gemeinde entstehen würde. Die Liebe Christi dringt uns also. Gott und seine Liebe zur Verfügung stehen. und wenn es sonst gar nichts ist als kleine Aufmerksamkeiten, notleidenden Menschen in der Nachbarschaft, den Nachbarsleuten gegenüber. Oder wenn es nur das Gebet ist, ihr Lieben, Gott möge uns helfen. Zum Schluss noch einmal so eine Illustration von einer bekannten Persönlichkeit, die euch bestimmt allen bekannt ist. Das war der Samuel Hebig, der da sein Studium, Missionsstudium in Basel gemacht hatte. Und wo es dann soweit war, wo er die Fachbücher hatte und ausgerüstet war zum Missionar, dann hat er gespürt und gemerkt, ich brauche nicht viel Missionsfachwissen, ich brauche etwas anderes, die Liebe Jesu. Dann ist er auf die Rheinbrücke gegangen, hat seine Fachbücher genommen, hat sie übers Geländer gehalten, hat sie hinunterfallen lassen und der Rhein hat sie mitgenommen. Und dann hat er das schöne Wort gesagt, wie Abraham gesagt hat, als er von Sodoms König und den anderen Kriegsmännern Beute bekommen sollte, Kriegsbeute. Nein, nehme ich nicht an, damit ihr nicht sagt, ihr habt mich reich gemacht, mein Gott hat mich reich gemacht. So schön, wenn es Menschen gibt, die von Gott geführt sind, der den lebenden Plan Gottes ist, die für Gott da sein können. Ja, und dann ist er nach Indien. Und dann hat er auch festgestellt, dass da die Dunkelhäutigen offener waren fürs Evangelium als die Besatzungsmacht dort. Dann hat er ganz mutig Jesus bezeugt, hat sich dann einmal so im Tempelbereich, ich weiß nicht, was das für ein Tempel war, auf die Mauer da gestellt und hat voller Freude mit seiner eindrucksvollen Erscheinung gepredigt und gesagt, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist auferstanden von den Toten. Die Priester des Tempels und da die Eingeborenen, denen hat das gar nicht gefallen, dass der so viel Aufmerksamkeit auf Jesus gelenkt hat. Die haben gedacht, den Mann, den müssen wir auf die Seite schaffen. Und da hatten die solche Elefanten, dressierte Elefanten, die Lasten tragen konnten. Dann haben die da so einen Elefantenbullen, der leicht reizbar war. Den haben die ein bisschen wütend gemacht und erregt. Und die wussten, der redet da so laut jetzt. Sie haben den angeschrien, gestochen. Dann haben die den so richtig wütend gemacht und auf den Samuel Hebig losgelassen. Der sollte den da zertrampeln und runterholen mit seinem Rüssel von der Mauer. Und der Elefant kommt auf den Missionar zu. Und manchmal auch in unserer Zeit kommt ein wild gewordener Elefant auf einen kleinen Missionar zu. Aber der Elefant hat einen Rüssel, der hat ganz stampfige Füße. Aber ein Missionar, der Jesus hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, der sieht den auf sich zukommen, redet den Elefanten an, im Namen Jesu, kehr um! Der bleibt zitternd stehen, dreht sich rum und geht zurück. Da war Jesus da. Ich hatte mal einen Fehler gemacht, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war. Eine kleine Abkürzung genommen über den Hinterhof. Hätte das vielleicht nicht machen sollen. Und da war ein riesiger Apparat von einem Hund, ganz gefährlich aussehend. Ich weiß nicht, was das für eine Rasse war. Und ich bin in seinen Reich da hineingedrungen. Und er will mich anspringen. Ach, der Geifer geht da so runter. Was mache ich aber zum Glück, fiel mir ein, rufe mich an in der Not. Dann rief ich, Herr Jesus! Und der Hund, sein Maul war gelähmt. Das war so. Ich war schon in großer Gefahr. Der hat nicht zugebissen, der war gelähmt. Und der Engel des Herrn war da. Liebe Geschwister, es gehört aber zu einer Ausbildung dazu, das ich lerne in der Umgebung, wo ich bin, zu tragen und die Liebe Jesu in mein Herz dringen kann, wenn ich für Gott gebräuchlich sein kann. Welche Gnade liegt darin, ganz zu tun nach deinem Sinn, als dein Werkzeug dazustehen, sich von dir gebraucht zu sehen. Amen.
Brauchst du Kraft, bei ihm ist Stärke, brauchst du Hilfe, er ist da. Er wird nie sein Kind verlassen, nein, will bei der Hand dich fassen. Fürchte nichts, er ist ganz nah. Nur getrost, Jesus ist dein wahrhafter Freund, der dich immer versteht und alleine helfen kann. Drum glaub seinem Wort, vertraue dem Herrn, fürchte nichts, Jesus ist dir nah, ganz nah. Er, dein Gott, weiß Rat für alles, er errettet, trägt und hegt, seinem Blick ist nichts verborgen, lass ihn seiner Hand dein Morgen, er ist Sieger und er lebt. Nur getrost, Jesus ist dein wahrhafter Freund, der dich immer versteht und alleine helfen kann. Drum glaub seinem Wort, vertraue dem Herrn, fürchte nichts, Jesus ist dir nah, ganz nah. Vor ihm ist kein Ding unmöglich, er herrscht über Raum und Zeit, über Sturm, Gewalt und Bogen, strahlt die seines Friedens Bogen, und sein Ziel ist Herrlichkeit. Nur getrost, Jesus ist dein wahrhafter Freund, der dich liebt.